Vielleicht waren Sie einen der vergangenen beiden Sonntage hier, dann wissen Sie, dass ich versuche, eine kleine Predigtreihe anzubieten in der Fastenzeit zum Thema Vergebung. Alles Themen und Thesen, die wahrscheinlich auf den ersten Blick etwas merkwürdig klingen. Beim ersten Mal ging es darum, dass Vergebung nur geht, weil Gott zwischen Sünde und Sünder unterscheidet, also zwischen dem Menschen als solchem und dem, was er tut. Beim zweiten Sonntag versuchte ich mit Ihnen darüber nachzudenken, dass Vergebung nur geht, weil Gott sie ermöglicht, wir sagen, erkauft hat. Und heute ein dritter Aspekt, ein dritter Versuch, ein drittes Mal nachdenken. Ich will anfangen bei einem Satz, den Sie aus unserem Sprachschatz kennen. Das ist vergeben, aber nicht vergessen. Vergeben, aber nicht vergessen. Ein Satz, der immer dann auftaucht, wenn Menschen sehr tief verletzt worden sind. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Es kann sein, dass dein Ehepartner dich betrogen hat, vielleicht mit deiner besten Freundin, und du trotzdem geblieben bist. Aber wenn es mal wieder zu Hause Funken schlägt und ihr euch zofft, dann sagst du deinem Mann, das ist zwar vergeben, aber nicht vergessen. Das passiert manchmal in Belegschaften. Wenn ein Kollege verleumdet wurde und du dahinter kommst, wer dich verleumdet hat, ist dich tief verletzt, alle Vertrauensbasis ist zerstört, wohlfühlen tust du dich auch nicht mehr an deinem Job, zum Wechseln bist du zu alt. Und dann kannst du auch sagen, ich habe mitbekommen, was ihr erzählt habt hinter meinem Rücken. Das ist vergeben, aber sicherlich nicht vergessen. Das gibt's auch in Familien, bei Streitigkeiten zwischen Geschwistern. Wenn jemand wirklich bös angegangen wurde, übervorteilt durch eine Erbschaft, durch irgendeine Geschichte, die man einfach nicht loslassen kann. Das ist vielleicht, es ist sicher vergeben, du bist ja meine Schwester, aber vergessen kann ich das nicht. Es ist verständlich, wenn Menschen wirklich tief verletzt worden sind, wenn die Wunden offen sind und bluten, dass ich das nicht einfach loslassen kann, dass ich das nicht einfach vergessen kann. Ich möchte mit Ihnen mal ein bisschen darüber nachdenken, warum das so ist. Warum können Menschen nicht loslassen? Warum können sie nicht vergessen? Warum gibt es diesen Satz, ich kann das vergeben, aber ich kann es nicht vergessen? Ich möchte anfangen bei der Frage, was das mit Menschen macht. Vielleicht haben Sie bei meinen Beispielen eines gefunden, in das Sie sich hineindenken können. Was passiert mit so einem Menschen, der nicht vergeben kann, im Eigentlichen, auch wenn er sagt? Es führt dazu, dass ich diese eine Sache, diese eine Verletzung immer mit mir rumtrage. Wenn ich die Person sehe, die die Verletzung in mir ausgelöst hat, erneuert sie sich. Jedes Mal, wenn wir uns sehen. Nicht selten ist es sogar so, dass die Verletzung stärker wird, dass mit vergehender Zeit ich immer intensiver daran erinnert werde, statt dass es verheilt oder vernarbt. Was auch nicht selten passiert ist, dass ich innerlich verhärte, was man an meiner Rede feststellt. Je öfter ich von dieser Situation rede, die passiert ist, desto härter, direkter, unnachgiebiger werde ich in meinen Worten, die ich dafür benutze, und desto liebloser spreche ich über die Person, die das ausgelöst hat. Und ganz sicher nimmt es einen immer größeren Teil in meinem Denken ein. Wenn man religiös sprechen würde, würde man sagen, so ein Mensch ist unfrei. Die erlittene Verletzung wirkt fort und bestimmt mein Handeln, mein Reden, mein Denken in einem immer höheren Maß. Ich bin also unfrei. Wenn ich es psychologisch deuten würde, könnte man sagen, die einmal erlittene Verletzung wirkt wie eine schleichende Vergiftung. So als hätte jemand da irgendwie Gift eingebracht und würde die Dosis langsam jeden Tag erhöhen. Wer nicht vergeben kann, wer nicht loslassen kann, potenziert das erlittene Unrecht, vergrößert es und eigentlich schadet er sich selbst immer mehr und immer mehr. Wenn es mir gelungen ist, Sie bis dahin mitzunehmen in dem, was ich gesagt habe, versuche ich jetzt mal zum Evangelium zu kommen und behaupte, dass da Antworten drin stecken. Wenn von Griechen die Rede ist, die im Evangelium auftauchen, meint es keine Nationalgriechen, die aus dem Land oder der Region Griechenland kommen, sondern es meint Juden, die von der Muttersprache her nicht Hebräisch oder Aramäisch sprechen, sondern Griechisch, das Englisch der damaligen Zeit. Ja? It's wie hier. We have some people that don't talk German, they speak English and they are like the Greeks in ancient times. Diese Griechen möchten gerne was von Jesus kriegen und fragen natürlich dann die Griechen in der Entournage, in der Jüngerschaft von Jesus. Das ist Philippus, der hat schon einen griechischen Namen, und das ist Andreas, der hat auch einen griechischen Namen. Die sollen Jesus fragen: Guck doch mal, die wollen dich treffen, die wollen dich sehen. Tut Jesus das? Erfüllt Jesus diese Bitte? Gibt es eine Begegnung zwischen diesen griechisch sprechenden Juden und ihm? Ich glaube schon. Und ich glaube, dass Jesus in einer tiefen und besonderen Art und Weise ihre Bitte erfüllt. Er zeigt sich nämlich als der, der er wirklich ist, und redet nicht lange herum, sondern führt sie sofort zu dem eigentlichen Kern, in dem es um Christentum geht. Es geht um die Begegnung mit Jesus Christus. Ja, das ist richtig. Und es geht darum, was ein Christ tun soll. Er soll loslassen, sein Leben loslassen, religiös gesprochen, sich hingeben, bereit sein zu sterben, damit aus ihm neues Leben wird. Und Jesus ist sehr rigoros, er verlangt Nachfolge. Da haben wir ein paar griechisch sprechende Juden, die einfach diesen Wunderprediger mal gerne sprechen möchten. Und was der macht? Er führt sie ohne Umschweife sofort zum eigentlichen harten, unangenehmen Kern des Christentums. Der harte Kern heißt, wenn du Christ sein willst, funktioniert das nicht dadurch, dass es dir immer besser geht und du dein Leben verlängerst und super gesund bist, sondern indem du dich hingibst für andere. Das Weizenkorn, das stirbt und aus dessen Tod ein neuer Keim, ein neues Leben, eine neue Ehre entsteht. Und bitteschön, folge mir nach. Das hören wir Christen nicht gerne. Seid euch sicher, das ging den Griechen damals genauso. And the English people are the same, maybe from India or anywhere else. Wir wollen das nicht hören. Wir spüren sofort Widerstände in uns. Ich und ihr auch. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Ich habe keine Lust auf Kreuz tragen. Ich habe keine Lust auf Sterben. Mein Gott, das hat noch 30 Jahre Zeit, bis andere aus meinem Samenkorn heraus irgendwie was. Ja, wird schon. Warum dieser Widerstand? Wir Menschen sind einfach zu 90% zunächst mal Bauch, zu 5% Herz, zu 5% Verstand. Also die Idee, dass ich mich an die Welt über meinen Verstand annähere oder an den Glauben über meinen Verstand, das funktioniert nicht. Ich bin erstmal ein emotionales Wesen, ich brauche Geschichten, ich brauche irgendwas, was mich fasziniert, was mich mitnimmt. Und ein Jesus Christus, der sagt, Leute, es endet alles am Kreuz und das nimmst du am besten jetzt sofort auf dich, da sagt der Bauch, vergiss es einfach. ich wollte eigentlich nur diesen jüdischen Wunderprediger sehen und mich ein bisschen daran erfreuen, aber das ist eine Message, die will ich nicht haben. Erster Baustein zur Lösung des Problems ist aus der ersten Lesung der neue Bund in Jeremia 31, den er wohin schreibt? In den Bauch, in den Kopf, ins Herz. Der neue Bund mit Jesus Christus soll geschrieben sein ins Herz, also in die Mitte meiner Persönlichkeit. Er soll mein Handeln, mein Denken, mein Reden prägen, einfach durch den Heiligen Geist, durch seine bloße Gegenwart. Das ist der neue Bund. Und wissen Sie, wann dieser neue Bund nach Jeremia beginnt? Nach dem Exil, nach der Verbannung. Das heißt, ich bin unfrei, ich bin nicht da, wo ich hingehöre. Und dann, wenn ich dort bin, wo ich leben soll, wo das Leben im Eigentlichen stattfindet, ist es ins Herz geschrieben. Ein Hinweis, dass mich der Heilige Geist aus dieser inneren Verbannung befreit, auch aus dieser Unfähigkeit vergeben zu können. Und was auch auftaucht in den Texten, ist die Frage, was das kostet, das Loslassen. Was kostet das Loslassen Jesus Christus? Der Hebräerbrief 5,7 sagt, viel. In der Ölbergstunde weint und schreit Jesus. Haben Sie schon mal jemanden vor Schmerz schreien sehen, vor seelischem Schmerz? Das ist mit Jesus so. Das Loslassen von meinen Ideen von Leben kostet richtig was. Weinen, Tränen und Schmerzensschreie. Diese Stelle nämlich, die wir gelesen haben, Johannes 12, ist bei Johannes sozusagen der Einblick in die Ölbergstunde. Meine Seele ist erschüttert, rette mich aus dieser Stunde. Das ist das, was Jesus in der Ölbergstunde sagt. Ich hoffe mal, wir haben eine Gläubige unter uns, dass wir dieses Jahr sogar eine Ölberg-Nachtwache machen können bei uns drüben im Oratorium. Ich bin erschüttert, meine Seele ist erschüttert, rette mich aus dieser Stunde. Loslassen geht nicht so einfach. Loslassen ist wahnsinnig anstrengend. Und dann ist tatsächlich am Ende Vergebung möglich. Nicht, weil ich es kann, sondern weil Gott es ermöglicht. Nicht, weil mein Bauch regiert, sondern mein Herz. Nicht, weil ich mein Herz aktivieren könnte, sondern der Heilige Geist. Und weil Jesus einen Cut macht, er sagt, der Herrscher dieser Welt wird herausgeworfen. Und dann spricht er vom Eigentlichen. Das ist nochmal ein anderes Predigtthema, das ist die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit ist der komische theologische Begriff für die überwältigende Gegenwart Gottes. Verherrliche mich, Vater, heißt, lass deine Herrlichkeit in mich eindringen. Komm mit deiner Gegenwart, die alles ausfüllt und alles vertreibt, was nicht zu dir passt. Auch mein Nicht-Loslassen können und mein Nicht-Vergeben können. Und er hat noch ein anderes schönes Bild dafür, dass es möglich ist. Er sagt, ich werde über die Erde erhöht werden und ich werde alle an mich ziehen. Liebe Schwestern und Brüder, erwartet nicht, dass Menschen vergeben können. Ein bisschen davon. Das Eigentliche können wir nicht. Aber Jesus, der sich erhöht hat lassen am Kreuz, wird uns an sich ziehen. Er hilft mir, das zu tun, was ich nicht kann. Er hilft mir, loszulassen. Er hilft mir, mein Kreuz anzunehmen. Er hilft mir, herrlich zu sein, die Verherrlichung Gottes auszustrahlen. Wie gesagt, es ist ein anderes Predigtthema. Ich habe es auch schon mal versucht, über die Herrlichkeit zu reden. Verstehen Sie den Zusammenhang zwischen der Kreuzesmystik, der Notwendigkeit, es auf mich zu nehmen, der Schwierigkeit, die Dinge loszulassen und dem Platz dann dafür, für Gottes Herrlichkeit in meinem Leben? Ich weiß, es ist harte Kost gewesen. Ich kann Ihnen nicht nur immer lustige Geschichten erzählen. Sie können sie ja, wenn Sie Lust haben, auf der Homepage von der Münsterpfarrei nochmal nachhören oder bei der Aftermass sich darüber unterhalten. Herzliche Einladung. Amen.